Na, ich trage lila, weil das die Farbe der jetzigen Jahreszeit im Kirchenjahr ist. Zeit der Buße. In den Landeskirchen ist die Kanzel und der Altar lila umhüllt. Freikirchler haben da nicht so ein Faible für. Ein Zitat von Pfarrer Reinhard Frische. Er ist lange Zeit theologischer Lehrer gewesen auf St. Krishona bei Basel, ist eine Ausbildungsstätte in der Schweiz. Der sagt, warum sind heute die Feinde des Reiches Gottes oft bloß so viel zielbewusster als seine Anhänger? Braucht es vielleicht ein bisschen mehr Eifer und Entschlossenheit für die Sache Gottes? Er hat den Lehrstuhl verlassen und ist in die Gemeinde gegangen, ins Wallis, und verkündigt dort jetzt das Evangelium. Heiß für Jesus ist das Thema. Und darüber können wir nicht in heimlicher Kaminatmosphäre oder Kaminzimmeratmosphäre nachdenken oder gar sprechen, obwohl es da ja auch brennt und knistert, nicht? Eine Baustelle bildet dafür den entsprechenden Rahmen. Das ist der Text, den ihr auch auf dem Sonntagsbrief findet, nach Berger Nord geschrieben. Erlahmt nicht im Eifer, lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch glühen, dient Gott dem Herrn wie Sklavinnen und Sklaven. Das sind auch Worte, die wir gar nicht mehr gerne hören. Aber so steht es im Griechischen. Wir haben uns an Knechte und Magd gewöhnt, aber das ist nicht so mit Pfeffer verbunden wie Sklave. Wer will schon Sklave sein? Blickt froh in die Zukunft. Seid standhaft in der Bedrängnis und ausdauernd im Gebet. Kirche ist Baustelle. Und auf ihr befinden wir uns im Augenblick. Ein Amerikaner kam vor Zeiten nach Köln, ist dort ausgestiegen am Bahnhof und der Dom ist ja in unmittelbarer Nähe. Und er geht dort auf die Domplattform spazieren und guckt nach oben zu den Spitzen der Türme. Und da kommt ein Kölner an ihm vorbei und er fragt ihn, da oben, was ist das? Und der Kölner sagt, bewegt es sich oder bewegt sich nicht? Ja, es bewegt sich. Ja, dann sind es die Tauben und nicht die Arbeiter, die dort oben am Wirken sind. Ja, es dauert manchmal ab und zu ein bisschen. Kommen wir vor wie in Bern. Nicht? Dann hättet ihr erst in 14 Tagen darüber gelacht. Die Gemeinde in der Kreuzkirche ist eine Dauerbaustelle. Fertiggestellt wird sie erst bei Jesu Wiederkunft. Also so lange Helm auf, Ärmel aufkrempeln und am Bauen sein. Gott arbeitet hier, du arbeitest hier, Gottes Dienst, so nennen wir das, was wir uns heute Morgen uns versammeln. Gottes Dienst, wer dient denn hier? Dienen wir Gott oder dient Gott uns? Gottes Dienst, haben wir uns schon so dran gewöhnt an den Begriff und haben gar nicht mehr den Ursprung im Sinn, was das eigentlich bedeutet. Also diese Doppeldeutung. Wir dienen Gott und Gott dient uns. Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Und hier in der Gemeinde Puchheim arbeiten tüchtige Menschen. Und ich versuche es hin und wieder auch, hier zu helfen. Und auf dem Arbeitsplatz werden kurze, präzise Anweisungen gegeben. Ist auch notwendig. Der Vorgesetzte kann ja nicht immer einen Aufsatz vorlesen. Da langt manchmal nur ein Wort oder ein Satz und da weiß derjenige Bescheid, der es hört. So wie es der Apostel Paulus im 12. Kapitel des Römerbriefes aufzeigt. Dem Herrn dienen oder dient dem Herrn, können wir nicht aus uns selbst heraus. Das schaffen wir nicht. Wer das versucht, ist nach kurzer Zeit mit seiner Kraft am Ende. Der Apostel setzt seinen Anweisungen einen Schlüssel davor, wie bei einem Lied, so Notenschlüssel. Und dieser Notenschlüssel hat die Form oder die Aussage, das ist Liebe. Treibt kein falsches Spiel mit der Liebe. Boah. Treibt kein falsches Spiel mit der Liebe. Verabscheut Heimtücke. Übt mit Leidenschaft geschwisterliche Liebe. Überbietet den anderen an Zuvorkommenheit. Das steht in den Versen vor unserem Predigtext. Deshalb so als Notenschlüssel. Treibt kein falsches Spiel mit der Liebe. Verabscheut jede Heimtücke oder Heuchelei. Übt mit Leidenschaft geschwisterliche Liebe. Mit Leidenschaft. Überbietet einer den anderen mit Zuvorkommenheit. Also wir können nach oben steigern, nicht? Wie auf einer Aktion. Ich bin jetzt der Erste, nee, dann kommt der Nächste. Ich bin der Erste. Ich überbiete dich. Schaffen wir das? Und so zu begegnen auf dieser Ebene? Der Apostel Paulus spricht von der göttlichen Liebe, von der Agape ohne Wenn und Aber. Für ihn ist das mit der Liebe die einfachste Angelegenheit der Welt. Warum? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Können wir nichts gegen machen? Können wir nichts gegen machen? Sie ist ausgegossen. Nicht sie wird einmal. Nein, sie ist ausgegossen in unser Herz. Römer 5, Vers 5. Das ist für ihn nicht nur ein theologisches Dogma. Für Paulus ist es die Kraftquelle. Ohne Liebe ist alles nichts. Bist du an der Liebe Gottes, an der Energiequelle Gottes angeschlossen? Manchmal dümpeln wir so daher. Gib mir Liebe ins Herz, bet ich. Boah, müssten wir eigentlich streichen, nicht? Die Liebe ist ausgegossen. Spürst du es noch? Entfach es, was in dir ist. Ist die Pipeline zwischen dir und Gott installiert, dann heißt es, nun aber auch anpacken. Denn wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Schreibt der Lukas in seinem 12. Kapitel, Vers 48. Wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Wir freuen uns alle auf die Zukunft, ne? Himmel, bei Jesus sein. Da wird er von uns etwas fordern. Was hast du mit dem getan, was ich dir gegeben habe? Jesus gibt uns Liebe, Gaben, Begabungen niemals zum Selbstzweck. Er gibt sie als Ausrüstung für die Arbeit in seinem Reich. Darum, mein erster Punkt, seid brennend und nicht träge in der Arbeit. Wer rastet, der rostet. Und bei Wanderungen, als ich noch jünger war, in der Schweiz lebte, war ich für Wanderungen zuständig, da mit den jungen Leuten ins Appenzeller Land zu gehen. Und ich habe von den Appenzellern gelernt, dass man wohl dosiert den Wanderweg gehen muss. So die Flachland-Tiroler aus Norddeutschland, die dachten, jetzt können wir genauso wie in Ostfriesland laufen. Die merkten auf einmal, dass es ganz anders ist, wenn man in Berge hochgeht. Und meine Begleiter habe ich immer wieder ermutigt, durchzuhalten und Schritt für Schritt weiterzugehen. Nicht gleich mit Volldampf dem Ziel entgegen, sondern Schritt für Schritt. Und von meiner Mutter habe ich einen kleinen Trick gelernt. Wenn die auf den Berg ging oder so ein bisschen Anstieg war, die sagt, geh immer rückwärts. Ist leichter. Muss man ausprobieren. Such dir einen Berg aus, einen Hügel oder irgendwas und geh mal rückwärts da hoch. Es geht schon leichter. Wohl dosiert bei der Arbeit. Das ist sehr wichtig. Ausruhen brauchen wir erst am Ziel. Wenn wir dort sind, können wir unseren Rucksack auspacken, die Brotzeit rausnehmen und essen. Ich habe das mal erlebt, da ich mit meinen Jüngsten von Gunzenhausen nach Eichstätt gefahren. Sind schon ein paar Kilometer da an der Altmühl vorbei oder an der Altmühl längs. Und unterwegs hatten wir Hunger, dann sind wir ins Gasthaus gegangen und haben da kräftig gegessen. Und nachher war ich faul. Ich wollte nicht mehr weiterfahren. Hätte am liebsten ein Zimmer genommen und hätte mich hingelegt.
weil der Magen so gefüllt war.
Wohldosiert ausruhen erst am Ziel. Ein Christ gehört zu den fleißigen Menschen in unserem Land. Nicht nur für die Sache Gottes in der Gemeinde oder dem Missionswerk, auch auf dem Arbeitsplatz. Denn die Liebe Gottes gilt auch im Alltag. Das ist wichtig. Als ich mit meinem Kollegen dort auf der Bibelschule Walzenhausen war, ein Dozent, wir mussten die Bewerbungsschreiben neu ordnen. Und da kam uns in dem Sinn, dass wir nicht nur von der Gemeinde ein Zeugnis brauchen oder, was weiß ich, von frommen Bekannten, sondern wir wollten auch ein Zeugnis haben vom letzten Arbeitgeber. Wie hat der Kandidat oder die Kandidatin sich auf dem Arbeitsplatz bewährt? Und ich denke, das ist auch wichtig. Nicht nur am Sonntag und nicht nur im frommen Kreis, sondern auch in der Arbeitswelt als Christ aufzutreten. Es muss eine Ehrensache für euch sein, anständig und unauffällig zu leben, vor der eigenen Tür zu kehren und mit eurer Hände Arbeit Geld zu verdienen. 1. Thessalonicher 4, Vers 11. Und etwas vorher. Ihr werdet euch erinnern, liebe Schwestern und Brüder, dass uns das auch einigen Schweiß gekostet hat. Denn Tag und Nacht haben wir für unseren Lebensunterhalt gearbeitet, um euch das Evangelium Gottes verkündigen zu können, nicht einmal zur Last zu fallen. Das war das Prinzip des Apostels Paulus. Der hat Zelte genäht. Der hatte keine Nähmaschine. Wir haben bei uns in Obernzell eine riesengroße Firma, die mit riesengroßen Nähmaschinen, die verarbeitet Stoffe, Zelte, LKW-Bahnen. Der musste das mit der Hand machen. Zeltmacher war er vom Beruf. Und neben seiner Tätigkeit in den Synagogen hat er diese Arbeit noch ausgerichtet. Seid nicht träge, das sagt der Apostel Paulus nicht nur so dahin. Er weiß, dass Trägheit uns befallen kann. Dafür gibt es Gründe genug. Keine Lust. Körperlich, geistig und geistlich müde. Boah. Bequemer, schlaffer Wille. Negatives Denken und Reden. Die Aktivitäten sind erfolglos. Was soll das Ganze? Hat letztes Mal auch nicht funktioniert. Wie oft habe ich das gehört, wenn ich Evangelisationen vorbereitet habe oder auch in der eigenen Gemeinde, dass Einladungen getätigt werden in der Nachbarschaft. Ach, hat letztes Mal auch nichts genützt. Resignation. Sorgen in jeder Art und Form. Das ist die Trägheit, die uns befallen kann. Das ergreift dich, wenn du dich nur auf deine Kraft verlässt. Dann gerätst du dorthin. Jesus verlangt nicht, dass wir aus uns selbst heraus arbeiten. Mit unserer Kraft ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Alter Schlager. Aber hat an Bedeutung noch nichts verloren. Der Schwerarbeiter Paulus kam zu der Erkenntnis, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wahnsinn. Und wie viel Mal hat er gebetet? 3-mal mindestens, vielleicht sogar noch mehr. Was muss er sich anhören? Lass dir an meiner Gnade genügen. Passt doch nicht in unser Kram, oder? Wir wollen Soforthilfe, wie aus der Spraydose. Und weil Gottes Kraft in der Schwachheit mächtig ist, können wir im Reich Gottes mitarbeiten. Seid nicht träge, sondern brennend in der Arbeit. Verbrennen sollen wir, wie die Kerzen hier auf dem Ständer. Nicht nach der Art Benzin über den Kopf und dann Feuer drauf. Pastor Brüsewitz, ist der noch bekannt? Auch nicht, ne? Ein Arbeitskollege von meinem Vater war der Bruder von Pastor Brüsewitz, der in der DDR sich selbst entzündet hat. Der war Pfarrer. Der wollte ein Zeichen setzen. Das meint Paulus nicht. Und das meint auch Jesus nicht. Seid brennend im Geist. Gemeinde, die weder heiß noch kalt ist, vermag der auferstandene Christus nicht ertragen. Weil du weder heiß noch kalt bist, werde ich dich ausspeien. Also das ist jetzt kein Gegensatz, dass die Heißen die guten Christen sind und die Kalten, das sind die Gottlosen. Nein, nein, wir können mal heiß sein. Kaffee, Tee und Cola, lauwarm oder heiß. Bah, ist nichts. Das sagt der Auferstandene. Weil du weder heiß bist, der Gemeinde in Ephesus, die voller Liebe war, könnt ihr nachlesen, noch kalt bist, werde ich dich ausspeien. Brennend im Geist hat nichts mit Schwärmerei zu tun. Überhaupt nicht. Oder doch? Schwärmst du noch für die Sache Jesu und für die Sache Gottes? Die Gemeinde zu Ephesus muss sich sagen lassen, du hast die Glut der ersten Liebe erkalten lassen. Nicht sie ist erkaltet, du hast die Liebe erkalten lassen. Du warst aktiv dabei, dass die Liebe kalt wurde. Das kam nicht so einfach dahin. Nein, du bist verantwortlich dafür. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist Gottes Geschenk und jeder, der liebt, ist Gottes Kind und hat Gott erkannt. Wer nicht liebt, hat keine Ahnung von Gott, denn Gott ist Liebe. Und die Liebe treibt dich zum anderen. Und die Liebe erfüllt dich mit Sehnsucht zum anderen. Heiß für Jesus. Hat der Apostel Paulus diese These vielleicht bei zwei Jüngern abgekupfert? Brannte nicht unser Herz? Das sagen die beiden Männer aus Emmaus, als er Jesus mit ihnen Bibelarbeiten gehalten hat und das Abendmahl feierte. Beim Abendmahlfeiern gingen ihnen die Augen auf. Und dann erinnerten sie sich, was eine Stunde vorher war. Brannte nicht unser Herz? Sie waren heiß für Jesus. Und mit einem heiß erfüllten Herzen rennen sie zurück nach Jerusalem. Sie rannten los, so heißt es im Text. Die haben ihre Röcke hochgenommen, damit die Beinfreiheit hatten. Es trieb sie zu den anderen. Die Sehnsucht war erfüllt, den anderen etwas mitzuteilen. Zu diesen aufgewühlten Leidensgenossen mussten sie hin.
Als er mit uns ging, brannte uns nicht das Herz. Und zu fragen anfing, brannte uns nicht das Herz. Wie aufmerksam er uns zuhörte, wie neu er uns die Schriften erklärte, voll Mitgefühl für unseren Schmerz, brannte uns nicht das Herz.
Brannte nicht unser Herz. Wir werden das Lied noch zum Schluss noch einmal hören in der Gänze. Wir sehnen uns danach, dass Jesus unsere Gemeinde aufweckt. Wenn wir von Erweckung reden, dann denken wir immer an die Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind. Aber was will Gott erwecken? Sein Volk will er erwecken. Jesus will seine Gemeinde erwecken. Die muss wach werden. Und wir bitten um Erweckung. Was ist in den vergangenen Jahrzehnten um Erweckung gebeten worden? Und immer wieder wurden Feuerkonferenzen gesagt und das Feuer auf Europa wird ausgegossen werden vom Himmel. Und meine Haare sind noch nicht versenkt. Willst du das wirklich? Dort, wo Menschen durch den Geist Gottes erweckt wurden, gab es ein Wunder. Und dieses Wunder heißt, glaube an den Herrn Jesus Christus. Das ist das erste Wunder. Was geschieht, wenn Erweckung passiert? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und so geschehen in Ostwestfalen, meiner Wahlheimat, ja, ich konnte ja nichts dafür, ich habe es nicht ausgewählt, ich wurde dorthin gezogen mit den Eltern und mit der Großmutter im 18. und 19. Jahrhundert. Und die Ausläufer dieser Erweckung habe ich in meiner Kindheit noch erlebt. Das ist Ostwestfalen. Ausgangspunkt waren die Stillen im Lande. In Baden-Württemberg nennt man die Pietisten. Und die sind rübergeschwappt nach Nordrhein-Westfalen, nach Ostwestfalen. Ich habe das Buch Zeugen und Zeugnisse Minden-Ravensberg durch die Flut verloren. Aber ich habe mir es wieder besorgen können, obwohl es nicht mehr aufgelegt ist. Da gibt es Zeugnisse, werden einzelne Menschen vorgestellt. Jöllenbeck, Westfälisch Platt, Jümke. Wenn ihr euch mal da hineinversetzt, was los war in der Gesellschaft, dann werdet ihr Parallelen zu unserer Zeit hier finden. Hass aufeinander, Kindstaufen waren Zotenfeste. Dort wurde gesoffen, da wurde gehurt, da wurde geschimpft. Und ein Mann, dessen Name nicht genannt wird, sieht das. Und was macht er? Er nimmt das Wort Gottes, betet darüber Tag und Nacht und liest es und geht dann raus und erzählt seinen Mitmenschen das Evangelium. Was geschieht? Bodenschwingschen Anstalten. Kennt ihr das Bethel bei Bielefeld? Allein aus Jöllenbeck wurden 80 Schwestern Diakonissen, die nach Bodelschwing gingen, nach Bethel, um dort dem Herrn zu dienen, unter den Armen, unter denen, die keine Zukunft hatten. Das war das Wirken eines Mannes, der auf die Knie ging und hinausging und den Menschen erzählt hat. Und die Menschen haben sich bekehrt. Jöllenbeck hast du nicht mehr wiedererkannt. Auf Seite 75, das liebe ich besonders, als ich das wieder gelesen habe, kamen mir die Tränen. Ich habe dieses Buch vergessen, ich wollte das eigentlich mitnehmen, aber wenn ich es vorgelesen hätte, hätte ich wieder geheult. Und deshalb erzähle ich es nur. Ich bin in Dünne in die Schule gegangen, das liegt so 6 Kilometer nördlich von Bünde. Das war so mein Heimatort, da bin ich als Kind und als Jugendlicher aufgewachsen. Dünne in Westfalen. Und das war genauso wie Jümke. Verdorben bis auf die Knochen. Und dort waren auch die Stillen im Lande. Und im Bünde war der Pastor Hilmar Ernst Rauschenbusch tätig. Hat dort gepredigt. Und da kommt einer aus Dünne zu dem Rauschenbusch, zu dem Pastor Rauschenbusch und sagt, Dünne brennt! Da brauchte keine Feuerwehr kommen. Dünne brennt, die waren ergriffen vom Heiligen Geist. Sündenbekenntnis war dort. Und Dünne und Bünde waren frei von Zoten, von böse Reden untereinander. Und dann heißt das ein Satz weiter, die Advokaten mussten aus Bünde ausziehen. Sie hatten nichts mehr zu tun. Ist das nicht schön? Durch die Stillen im Lande geschah das. Die Bauern haben nicht mehr malocht, wie man das in Westfalen so sagt. Und schon gar nicht am Sonntag. Die Tiere hatten es gut, da wurde nicht drauf reingedroschen. Sondern sie merken auf einmal, dass wir einen anderen Herrn bekommen haben. Die Tiere haben das erlebt. Und der Terminkalender der Landwirte und Handwerker und andere Menschen hatten andere Einträge. Montag Stubenversammlung bei Flachmann, Dienstag Stubenversammlung bei Grotendieck und so weiter und so weiter. Und am Sonntag sind sie auf Leiterwagen mit Posaunenchor durch die Lande gefahren und haben Choräle gesungen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist Wahnsinn. Und ich habe noch Bündner Missionsfeste erlebt. Da kam achterm Wiehengebirge noch die Bauern in der Tradition mit geschmückten Leiterwagen und Pferde zum Missionsfest gefahren. Heute nicht mehr. Es ist vorbei. Und ein Satz hat mich auch betroffen gemacht. Mitte des 19. Jahrhunderts, 47 bis 71, da hieß es auf einmal, auf allen Kanzeln wird das Evangelium recht verkündigt. Damals kam ja so die moderne Theologie hoch. Auf allen Kanzeln wird das Evangelium recht verkündigt, biblisch verkündigt. Und dann folgte der Satz, aber das Feuer ist erloschen. Boah, tut mir weh. Nach etwa 70 Jahren war das Feuer erloschen, obwohl auf den Kanzeln biblisch verkündigt wurde. Die Menschen haben damals für das Reich Gottes gebrannt. Seid fröhlich in der Arbeit. Die aufgetragene Arbeit muss so oder so zu Ende gemacht werden. Weshalb machst du dein mürrisches Gesicht? Dadurch wird es auch nicht besser. Lächle bei der Arbeit. Sei fröhlich. Tanze mal zwischendurch bei der Arbeit. Du kannst sie also mit griesgrämigem Gesicht und verbittertem Herzen verrichten. Du kannst es aber auch mit einem strahlenden Gesicht und einem fröhlichen Herzen anpacken. Fröhlich in der Hoffnung, weil nichts vergeblich ist, was du im Namen Jesu unternimmst. Auch das nicht, was im Moment sinnlos erscheint. Denken wir nur an Noah und seine Arche. Er war Optimist. Er wurde verlächelt und belächelt. Dem wurde der Vogel gezeigt. Aber er war mit fröhlichem Herzen dabei, die schwere Arbeit zu verrichten. Und das sollen wir auch sein. Weil Jesus der wiederkommende Herr ist, wissen wir, das Beste kommt noch. Weil wir die Gnade kennen, die allem genügt, wissen wir, dass keine Aufgabe zu groß und zu schwer ist für uns. Weil wir die Stärke kennen, die aller Schwachheit aufhilft, können wir getrost auf das warten, was morgen kommt. Es gibt keine hoffnungslosen Situationen in unserem Leben. Es gibt nur Menschen, die die Hoffnung aufgegeben haben. Menschen, die Jesus hingebungsvoll nachfolgen, hoffen immer. Sie ergreifen die Gelegenheiten, die sich vor ihnen auftun. Verpasste Gelegenheiten sind ein Unglück. Gibt's auch. Hätte ich nur. Das ist ein Milliardär aus den USA, aber der hatte auch nicht nur gute Gedanken, um an Geld zu kommen, sondern er hat auch etwas gesagt, dass vier Dinge niemals zurückkehren. Das gesprochene Wort. Kennt ihr auch den Satz, oh, das nehme ich wieder zurück? Geht nicht. Geht nicht. Musst du vorher überlegen, was du sagst. Du kannst das Wort nicht wieder zurückkommen. Das schwebt bis in die Ewigkeit hinein. Und dort wirst du einmal aufrichtig von Jesus gefragt werden, was hast du gesagt, was hast du getan? Müssen wir Rechenschaft ablegen über jedes unnütze Wort, das wir gesprochen haben. Siehe Matthäus-Evangelium. Auch so ein hartes Ding. Das gesprochene Wort kommt nicht wieder zurück. Der abgeschossene Pfeil auch nicht. Das vergangene Leben auch nicht. Und die verpassten Gelegenheiten kommen auch nicht wieder zurück. Das sollte uns so bewusst sein, wenn wir morgens den Tag beginnen. Sei geduldig in schweren Zeiten und betet. Kopf hoch, sage ich manchen, es kommt noch dicker. Und das ist aber ganz gut, wenn wir den Kopf hoch haben, nicht? Habe ich nicht nur zu mir gesagt, sondern auch zu meinen Freunden, die dann auch geklagt haben. Und wenn die Last noch so schwer war, es kommt noch dicker. Toll, ne? Trübsal und Bedrängnis gehören zum Leben. Egal, ob er Christ ist, der Mensch oder nicht. Was ist nun das besondere christliche Verhalten? In Trübsal und Bedrängnis wird ein Christ nicht verzagen. Er sagt, hier hast du mich, lieber Herr. Hier hast du mich. Nicht mit halbem, sondern mit ganzem Herzen. Nimm die Situation an. Und dadurch wird dann unser Glaube wieder fest und gefestigt. Anfechtungen bewegen wir nicht mit passiver Geduld. Ach, wir nehmen es mal so hin. Überhaupt nicht. Wir tragen Last mit entgegengestemmter Schulter. Damit tragen wir Last und nicht mit lahmen Flügeln. Und zwar anhaltend im Gebet. So wie die Gemeinde in Jerusalem, als Petrus und Johannes vor Gericht standen und sie im Gefängnis waren. Auch etwas sehr Interessantes. Nach ihrer Freilassung gingen die Apostel zu ihren Mitchristen und berichteten über die Drohungen der hohen Priester und Ältesten. Daraufhin beteten sie gemeinsam. Und sie beteten den Psalm 2. Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde, des Meeres und aller Kreatur, darin, du hast mit dem Heiligen Geist durch David, unserem Vater, und deinen gehorsamen Diener gesagt, was sind die Heiden wutentbrannt? Was planen die Völker Böses? Was stehen die Könige der Erde kampfbereit da? Und was haben sich die Fürsten zusammengerottet? Sie alle sind angetreten gegen den Herrn und gegen seinen Messias. Sie haben sich tatsächlich zusammengerottet in dieser Stadt, Herodes und Pontius Pilatus und die Stämme Israels, um gegen Jesus, deinen heiligen Sohn, den du zum Messias gesalbt hast, zu vollziehen, was deinem mächtigen Ratschluss entspricht. Nun blicke auf ihr Drohen, Herr, und lass die, die dir gehorsam sind, mit großem Mut deine Botschaft verkündigen. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn die Apostel den Namen deines heiligen Sohnes Jesus anrufen. Und jetzt kommt der Satz, der mich immer wieder aufrüttelt. Und als sie so beteten, Psalm 2, Vers 1 und folgende, keine selbst ausgedachten Gebete, sondern sie haben Gott bei seinem Wort genommen. Und das ist wichtig. Und dann, als diese Gebetszeit zu Ende war, hat einer nicht Amen gesagt, sondern so heißt es hier, und als sie so beteten, da bebte die Erde auf dem Ort, wo sie gebetet haben. Wann hat das letzte Mal hier gebebt? Das ist Wahnsinn. Erdbeben nach Gebet. Und ich wünsche mir Erdbeben in unseren Herzen, wenn wir zum Gebet zusammenkommen. Und dann, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten mutig das Wort Gottes. Die waren nicht verzagt, obwohl ihre Gemeindeleitung im Knast saß. Haben sie weitergemacht. Auch damit dienen wir dem Herrn mit Zuversicht. Wer aufhört zu beten, beraubt sich der Stärke des allmächtigen Gottes. Das Gebet ist auch nicht an Zeiten gebunden. Wir können ständig und anhaltend alles unserem Herrn sagen, was uns bewegt, und auf das hören, was er uns sagt. Gebet ist Zwiesprache. Und oft plappern wir, davor warnt Jesus wie die Heiden, wir lassen Gott gar nicht mehr zu Worte kommen, dass er uns ansprechen kann in unseren Gebeten. Jesus möchte, dass wir ihm zur Verfügung stehen. Heiß für Jesus. Das geschieht, wenn wir brennend für Jesus sind oder verbrennend. Wenn wir fröhlich bei der Arbeit sind und geduldig und betend unsere Arbeit begleiten. Dazu gibt es für jeden, der bekennt, ich folge Jesus, keine Alternative.